Keith Richard hat sich einmal vor unserer Hauswand fotografieren lassen für irgendwas. Und da sind wir und meine Schwester und ich oben am Fenster im Dachgeschoss geguckt, ob wir Keith Richard dann auch sehen können, weil wir mussten natürlich im Haus verschwinden. Und auch Disco wurde da gemacht. Ja, Ilja Richter. Licht aus Bord an und da waren wir für eine labbrige Cola, durften wir da auch mit.
Johanna Gastorf hat als Kind ganz nah an den Film- und Fernsehstudios in Hamburg gewohnt. Wollte sie da schon Schauspielerin werden? Na, damals hat sie eher noch von einer Ballettkarriere geträumt. Warum sie dann aber doch zum Theater gegangen ist, trotz holpriger Anfänge, erzählt sie im Promi-Talk. Und natürlich sprechen wir auch über das Wunder von Bern. Sönke Wortmanns Kinohit war ihr persönliches Karrierewunder. Johanna Gastorf wurde dann nämlich auch fürs Fernsehen entdeckt. Über 140 TV-Produktionen hat sie mittlerweile im Lebenslauf stehen. Johanna Gastorf, eine Schauspielerin, die auch in Nebenrollen alles gibt und die im echten Leben mit ganz viel Humor und Herzenswärme unterwegs ist. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Johanna Gastorf sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, Johanna. Ja, herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr.
Sollen wir gleich mit Liebe, Sehnsucht und einem Schuss Wahnsinn beginnen?
Ich bin sehr gespannt, ja, was jetzt kommt.
Dann müssen wir ins Jahr, ich weiß das Jahrzehnt. Es müssen die 70er Jahre gewesen sein. Wir gehen nach Hamburg.
Ja.
Da gibt es einen Fußballverein, den Hamburger SV.
Ja.
Und der hatte einen legendären Torhüter.
Ja.
Rudi Kargus.
Ja.
Und in den warst du sehr verliebt.
Wir waren ein bisschen verknallt, meine Freundin und ich. Und der stand im Telefonbuch. Willst du darauf hinaus?
Ja, eigentlich schon.
Rudi Kargus stand im Telefonbuch und wir haben ihn einfach angerufen. Und ich glaube, er war sogar selber dran oder war seine Frau dran. Und da haben wir natürlich ganz schnell aufgelegt. Und es war also so einen roten Kopf. Ich möchte ihn heute nicht mehr sehen, wie rot er war. Rudi Kargus ist ja, glaube ich, Maler heute. Also
der ist ein
ganz interessanter Typ.
Angesehener Künstler und macht Ausstellungen und hat also dieses Fußballbusiness komplett verarbeitet sozusagen und ist in eine ganz andere Richtung gegangen.
Ja, ich habe wahnsinnig für den geschwärmt. Mhm. Wahnsinnig, muss ich leider sagen.
Nochmal angerufen oder auch mal aufgelauert?
Nein,
so ein bisschen?
Nein, nie wieder. Das war uns auch ein bisschen unangenehm.
Mhm. Also gleich gemerkt.
Überhaupt, dass er im Telefonbuch stand. Das war jetzt ein Fehler von ihm, würde ich sagen. Aber
das wird es heute nicht mehr geben.
Ja, falls das jetzt mal irgendwann erfahren wird, es tut mir heute noch leid. Aber
du warst damals wie alt?
In den 70ern war ich ja dann so irgendwann zwischen bis Abi, ne? Also das wird ja dann, ich hatte 15, 16 wäre ich schon gewesen.
Ja, okay. Doch. Also eine Schwärmerei, aber lustig, dort anzurufen und dann meldet er sich oder die Frau. Das weißt du nicht mehr, ob er
selbst vielleicht
war?
Verdrängt, ne? Ich glaube, sie war das. Sie war das. Das war ja dann noch unangenehmer, ne?
Ich fand es eine super Geschichte.
Ja.
Deshalb dachte ich, nimmt uns auch gleich mit nach Hamburg in deine Heimatstadt, wo du auch coole Sachen erlebt hast. Da musstest du gar nicht quasi Stalkerin sein, sondern du bist einfach auf dem Schulweg Inge Meisel begegnet zum Beispiel.
Ja.
Wie kam das? Wo bist du bitte entlang gelaufen, um Inge Meisel zu begegnen?
Ja, ich wohnte an der Rahlau und die Rahlau geht auch durch das Studiogelände. Und ich wohnte so auf der Ecke, deswegen konnte ich auch immer die Leute sehen, wenn die Pause machten in ihren historischen Kostümen. Und so. Das hat mich schon immer auch ein bisschen fasziniert. Und mein Schulweg der Grundschule, die lag auch, die ist heute quasi auch mitten im Gelände. Und da war Inge Meisel und hat zu mir gesagt, gehst du jetzt auch schön zur Schule? Mehr war es dann auch nicht. Aber es war die echte Inge Meisel.
Ja. Das heißt, da wurden Filme und Fernsehproduktionen gemacht.
Und zwar wurde damals ja noch so richtig, also richtig Studio gefilmt. Mit einem historischen Kostüm, Rokoko-Kostüm, standen die dann draußen und qualmten oder so. Und das war natürlich so, Cliff Richard hat sich einmal vor unserer Hauswand fotografieren lassen für irgendwas, weil wir eine dunkelblaue Hauswand, alles so progressiv bei uns zu Hause, da war die dann dunkelblau. Und da sind wir und meine Schwester und ich oben am Fenster im Dachgeschoss geguckt, ob wir Cliff Richard dann auch sehen können, weil wir mussten natürlich im Haus verschwinden. Nee, es war sehr aufregend. Auch Disco wurde da gemacht.
Ilja Richter?
Ja, Ilja Richter. Licht aus Bord an und da waren wir für eine labbrige Cola, durften wir da auch mit.
Durftet ihr mitklatschen?
Ja, ja, wir waren dann auch so von diesen viel zu jungen Menschen, die da immer so standen. Aber man hat schon ganz gut Popmusik da live gesehen.
Mhm.
Das war ganz schön.
Also so nah dran?
Ja,
und,
über die Straße.
Hat das irgendwas in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, ich möchte auch mal in so einem Rokoko-Kostüm dastehen und rauchen und so cool wirken wie die? Oder?
Ich finde nicht viele andere gute Gründe, weil ich habe einfach schon immer Spaß gehabt am Spielen. Und wenn man das natürlich dann so präsentiert bekommt, auch dieser Widerspruch mit der Zigarette so. Und dann hast du mir gefragt, die spielen doch jetzt gerade da ein ganz anderes Jahrhundert und dann stehen die da draußen und sind ganz privat. Und dann steigen die wieder in die Rollen ein. Ich glaube, dass mich das schon irgendwie fasziniert hat. Aber ich war ja auch Ten, also beim Ballett. Ich war vor allen Dingen beim Ballett.
Das wäre jetzt nämlich die entscheidende Frage gewesen. Du hast ja eigentlich schon von einer Ballettkarriere geträumt.
Hätte ich gerne weiter geträumt. Ich war clever genug zu sehen, dass das nicht reicht für Solo. Und dann, Gruppentanz war aber nichts, da wollte ich dann Solo dann noch lieber machen. Aber ich habe es geliebt.
War das ein großer Schmerz?
Ich glaube, irgendwie merke ich es heute, dass ich da was aus meinem Leben auch verbannt habe, weil auf der Schauspielschule da in Hannover, da wusste ich vorher, hatte mir irgendjemand gesteckt, die mögen das nicht, geführte Bewegungen und so, alles sollte locker und leicht und Bewegungsunterricht und so, bam und so. Und da habe ich das verleugnet und ich habe es im Grunde viele Jahre verleugnet, das Ballett in meinem Leben. Aber jetzt, ich gucke immer mehr jetzt und gucke auf Arte, so Aufführungen und so. Und dann geht immer das Herz auf, ne? Das ist wirklich...
Du bist das, die dazu guckt bei Arte.
Ja, ich finde das wohl. Der Dreisat macht auch was.
Könntest du jetzt noch einen Spagat? Also wenn wir jetzt
ich konnte das ganz lange noch. Ja. Ich konnte auch ganz lange, ich würde es am liebsten jetzt versuchen, weil es könnten ja auch Leute zugucken. Ich konnte ganz lange mein rechtes Bein hier noch hinter den Kopf ziehen. Jetzt würde das ein bisschen peinlich ausgehen und sehr schmerzhaft, glaube ich, weil ich dann doch mehr was zerre dabei. Aber ich finde, ich konnte es sehr lange. Ich konnte auch sehr lange noch Spagat, aber das war so ein Ehrgeiz. Ne? Das, ich kann meine Hand ganz toll verdrehen. Das könnte ich sogar zeigen.
Das schauen wir uns schon an. Bitte.
Jetzt?
Jetzt.
Okay. Also das ist jetzt was anderes.
Ach so, du musst die Hand, okay.
Sieht man mich jetzt nicht mehr, ist ja egal. So, gut, ne?
Um Gottes Willen. Ja. Also für alle, die uns nur hören, diese Hand, die wurde jetzt gerade tatsächlich, ich bin schlecht in Mathe, um wie viel Grad verdreht?
Oh, ich glaube 360.
360, ja.
Jetzt wollen alle gucken.
Das ist erstaunlich gruselig. Ja, bitte, alle anschauen in der Mediathek. Frau Gastorf verdreht ihre Hand. Wahnsinn. Okay,
schön, also, ne?
Du bist beweglich und Ballett war die große Leidenschaft. Mhm. Dann kam irgendwann das Schauspiel. Aber lass uns ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen zu deiner Familie. Dein Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Da warst du 4?
Ich wurde 4, 4 Wochen später, ja.
Und ihr wart 4 Kinder?
5.
5 Kinder, genau. 5 Kinder und deine Mutter musste das alles alleine wuppen.
Ja.
Wie hat sie das in deinen Augen und auch mit der großen Distanz jetzt, wie hat sie das gemeistert?
Ich glaube, großartig. Ich glaube, wirklich großartig. Ich habe allergrößten Respekt vor dieser Lebensleistung, die sie da hingelegt hat. Weil sie alle 5 Kinder, wie man so sagt, gut durchgebracht hat.
Ja.
Mit großen Konflikten mit meiner ältesten Schwester, das muss man auch sagen. Die hat auch wirklich Schmerz gelassen in dieser Auseinandersetzung. Ich überhaupt nicht mehr. Bei mir war eher so ein bisschen zu wenig fast. Ne? Also das hatte sie alles ja schon 4-mal durch. Mhm. Das war eine unglaubliche Freiheit, die ich wahnsinnig genossen habe. Andererseits habe ich mir meine Verbote und Sachen dann selber ausgedacht. Da habe ich dann meinen Freunden erzählt, nee, ich muss nach Hause. Also meine Mutter hat gesagt, ich muss 10 und so. Das hat sie überhaupt nicht. Ne? Sie hat mir auch vertraut. Ich war auch ein braves Mädchen. Und ich war ja immer beim Ballett sowieso nachmittags. Und sie hat das ganz toll gemacht. Ja. Ganz toll. Also.
Hast du ihr das auch oft genug gesagt?
Also als sie starb, habe ich es ihr, ich war ja an ihrem Sterbebett auch, wir haben das uns ein bisschen abgewechselt, alle 5 sind auch noch da. Wir hatten dann auch so eine Gruppe, so eine Chatgruppe, die wir auch immer noch haben, wo wir uns ausgetauscht haben und dann am Ende ganz eng ausgetauscht haben natürlich. Und man soll das ja auch machen, dass man da, wenn man dabei sitzt, dass man noch erzählt und Gutes erzählt und ich habe ich habe sehr viel ihr gesagt, wie toll ich sie auch finde und wie toll sie das gemeistert hat.
Ja. Sie wurde sehr alt, ne?
Sie ist 97,5 geworden.
97.
Und wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre die locker 100 geworden. Ja, sie hatte mit über 70 noch studiert. Dann hat sie nackt geturnt jeden Morgen. Das hatten wir natürlich schrecklich peinlich, alle Kinder, aber wir waren ja nicht dabei. Sie hat nur gesagt, Kinder, ich mache das nackt, ist doch klar. Und so, sie ist eine kleine, zarte Person war sie. Und sie wollte eben unbedingt noch studieren, hat das mit 70 rum erst angefangen.
Was hat sie studiert?
So Gerontologie und noch irgendwas, ja.
Okay.
Ja, hat auch Vordiplom hat sie noch gemacht.
Und nackt?
Nein, bestimmt
nicht. Nein, ich war jetzt
also
nochmal bei der Gymnastik.
Nicht.
Ich war nochmal bei der Gymnastik.
Eine ganz anständige Frau, ja. Ich weiß nicht, ob da Bilder im Kopf verstehen, aber sie ist zwar eine zarte kleine Person, also was soll's.
Ist doch toll.
Ja.
Sensationell. Ihr wart ein Juristenhaushalt, ja, kann man das sagen. Dein, ja, Vater war Jurist, ja, eine deiner Schwestern war sogar Gerichtspräsidentin, ja, wenn ich das richtig weiß.
Du weißt aber wirklich gut Bescheid.
Ja, und der Bruder hatte eine Kanzlei mit Olaf Scholz.
Ja, und das hat er neulich mal richtig gestellt, weil ich hatte das schon mal irgendwo erzählt. Und dann hat er gesagt, nee, der Olaf hat bei ihm in der Kanzlei mal ausgeholfen.
Ach so.
Also nicht, dass es jetzt eine große Kanzlei gewesen wäre. So, mein, okay, Bruder ist auch dann in seine Versicherung gegangen später. Aber er sagte, nee, der war, also sie hatten die nicht zusammen, sondern Olaf hat bei ihm, und er war aber sehr zufrieden mit, okay, Olaf.
Olaf Scholz war Aushilfe.
Ja? Nein, um Gottes Willen. Dann schimpft er wieder mit mir, dass irgendwas falsch war. Also ich glaube, er hat ihn mal vertreten, sagen wir so. Mhm.
Und für dich kam das aber nicht in Frage, auch diese juristischen Fußstapfen irgendwie zu erkennen und anzunehmen? Nee. Oder war direkt was sogar so ein richtiges, boah, auf gar keinen Fall?
Das auch nicht, aber ich war, glaube ich, schon sehr zeitig darauf gepolt, es wirklich anders zu machen als meine Geschwister, weil ich immer hinter denen her und ja auch noch immer in so quasi Eigenerziehung hinter denen her. Und gleichzeitig haben die aber auch an mir darum erzogen. Ne? Dann gab es Weihnachten nur noch einen Ast mit einer Kugel dran und dann gingen wir ins Abaton-Kino und gab keine Geschenke mehr. Das war alles so progressiv. Meine Mutter hatte das dann den älteren Geschwistern überlassen. Mhm. Ne? Und die haben, dann habe ich gesagt, oh, ich habe kein Geschenk. Dann haben sie meine eigenen Sachen verpackt und so. Das war nicht schön. Ich nehme denen das jetzt heute überhaupt nicht übel, weil, mein Gott, das waren Kinder, junge Leute, sagen wir mal, nicht Kinder. Die haben das ja auch nicht gewusst. Also viele Eltern wissen ja auch nicht, wie. Ne?
Nee, aber ich finde, also so Geschwister dürfen ja auch eine gewisse Lust dran haben, die Kleineren zu ärgern, zum,
ja,
Beispiel.
Nur, aber, oder? Nee, also und ich habe mich da zurückgezogen. Mhm. Also wirklich, bin dann wieder zum Ballett lieber. Und in meiner, also wir waren ja zwei Jüngere, mein Bruder in der Mitte und zwei Ältere. Und wir waren immer die beiden Kleinen.
Ja.
Und die beiden Kleinen, die halten bis heute wirklich gut zusammen. Mhm. Also da war auch immer Schutz. Und meine Mutter hätte auch nie irgendwelche unmäßigen Dinge zugelassen.
Ja.
Aber sie hat ja auch nicht gewusst, wie sehr mich das aber auch beeinträchtigt hat. Und als die Großen aus dem Haus waren, da haben meine Schwester Susanne und ich, da haben wir dann richtig rausgehauen. Dann wurde das Esszimmer ausgeräumt, drei Weihnachtsbäume nebeneinander hingestellt. Dann haben wir da Kassetten aufgenommen mit Weihnachtsliedern, schrecklich so in Opernstimmen, furchtbare Sachen. Und Kekse selber gebacken, die der Hund sofort alle aus dem einen Baum rausgeholt hat. So. Also wir haben dann kompensiert. Und das hat sie auch. Das war eben auch das Tolle an meiner Mutter. Die war immer interessiert, dass wir uns frei entwickeln. Also ja, sie war sparsam. Und aber trotzdem hat sie Reisen und Austausch und Auslandsaufenthalte. Das hat sie für jedes Kind, hat sie da. Außerdem muss ich wirklich meine älteste Schwester ausnehmen. Die musste viele Dinge mit ihr auskämpfen. Aber wir haben alle profitiert davon.
Mhm. Aber wie gesagt, die Juristenkarriere war es für dich nicht. Du warst dann in Hannover auf der Schauspielschule und dort, also sowohl auf der Schule als auch, glaube ich, nachher beim Theater, stand das Ganze ein bisschen auf der Kippe, weil du, und dann, man kann sich's nicht mehr vorstellen, weil du so verschüchtert warst,
ja,
und so
man
unsicher.
Glaubt es nicht, ne?
Na, man glaubt's wirklich nicht.
Ja, ja. Mein Gott. Ja.
Warum? Weil mein, du hattest dich doch dafür entschieden und auf der Schauspielschule muss man sich ja auch ständig präsentieren. Was hat dich da so schwach gemacht?
Man wird schon ziemlich auseinandergenommen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Die wechseln immer so alle paar Jahre, wechselt so das Thema, was eine Schauspielschule hat oder ein Schwerpunkt, den die haben. Und ich weiß auch nicht, ich wurde ein bisschen auseinandergenommen, wie so ein Baukasten, so alle Teile so hingepuzzelt. Und dann kommst du an so ein Theater und der Intendant hat dich zwar engagiert und ich hatte auch vorher schon gespielt als Studentin da. Und dann merkt er, dass du unsicher bist und dann bist du noch viel unsicherer. Und ich wurde tatsächlich von einem Regisseur und einem Dramaturgen sehr gestützt. Mhm. Sonst würde ich auf keinen Fall hier sitzen.
Ja.
Aber das ist ganz, ganz toll und ganz wichtig, wenn man dann so Glück hat wie ich. Weil viele sind bestimmt keine schlechteren Schauspielerinnen oder Schauspieler als ich, aber die haben nicht so ein Glück, dass jemand was sieht. Mhm. Und da ist ja auch was gewesen. Ne? Das war ja nur extremst verschüttet oder kaputt gepuzzelt. Und die haben mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt, sagen wir mal, heute immerhin schon auf diesem Schritt, wo ich heute bin.
Es gab aber ja tatsächlich auch so harte Regisseure, die irgendwie tatsächlich das fast zu ihrem Konzept gemacht haben. Erstmal alles zu zerschlagen und dann in ihrem Sinne wieder irgendwie zusammenzusetzen, hast du sowas später auch nochmal erlebt, dass Regisseure genau das versucht haben.
Ja, sehr spät habe ich es nochmal erlebt. Ja, das war sehr spät. Schrecklich.
Also da warst du schon...
Ich war in den 40ern schon. Und ich war da schon ein bisschen gesettelt, war die sogenannte Lieblingsschauspielerin des Intendanten. Ne? Das war mit Matthias Hartmann damals in Bochum. Ich sage jetzt den Namen natürlich nicht von dem Regisseur, aber der wollte mich auseinandertreten. Mhm. Und ich habe gesagt, oh ja, ich hat recht, ich mache auch alles kaputt an mir und dann bauen wir zusammen auf. Nee, da wollte er dann nicht mit tun, da hat er dann weitergetreten. Mhm. Und ich habe ihn durch glückliche Zufälle, auch wieder ein Mensch kam zufällig zu Besuch und hat mir irgendwie die richtigen Worte gesagt. Dann habe ich den überwunden und hatte dann einen Riesenerfolg mit dieser Rolle und mit der Aufführung und mit dem Regisseur war aber Ende für mich, weil es menschlich so schlimm war.
Aber die Zusammenarbeit habt ihr beendet?
Also ich wollte die Rolle zurückgeben, ich wollte sie zurückgeben und der Hartmann hat mich überredet weiterzumachen und ja, und dann kam eben zufällig jemand mich besuchen, der einfach die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Mhm. Man muss manchmal solches Glück haben im Leben. Mhm. Man hat Begegnungen und da passiert was. Und dann ging ich auf die Probe und war, sag, was soll ich? Ach so, okay. Mhm. Und dann hatte ich das und dann war ich ja frei. Dann konnte ich spielen. Die Rolle war schön, das Stück war schön. Meine Kolleginnen waren wirklich prima, hatten sich toll verhalten in diesem schrecklichen Prozess, wo ich das Opfer war. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass mir es in dem Alter noch passiert.
Und dann hat der Tyrann aber auch keinen Zugriff mehr, ne? Wenn du
dann hat
sagst,
er keinen Zugriff, der war erstaunt, Er war auch erstaunt, dass ich mich nicht bedankt habe hinterher, habe ich aber nicht. Habe ich nicht, das wollte ich dann auch nicht.
Nö. Interessant, dass einem sowas dann auch nochmal passiert, wenn man schon so lang dabei ist.
Ich war auf den Knien, im wahrsten Sinne. Puh, ja.
Schrecklich.
Ja, eigentlich aber auch schön, weil das haben ja bestimmt schon viele hier gesessen, die diesen Satz gesagt haben, aber das meiste lernst du halt aus solchen Erlebnissen. Mhm. Ne? Das ist so doof, aber es ist so, ja.
Wie oft denkst du noch an Christa Lubanski?
Recht häufig. Ich werde ja auch recht häufig auf sie angesprochen. Mhm. Und sie ist ja ein wesentlicher Schlüssel zu meinem Glück in diesem Beruf, auch zur Freiheit in dem Beruf. Weil ich wollte ja dann auch freier arbeiten. Und das, weil sie, wenn jetzt jemand nicht weiß, wer Christa Lubanski ist, das ist die Mutter aus dem Wunder von Bern, die ich gespielt habe.
2003, da bist du richtig ins Kino geholt worden.
Ja, auch ein Zufall, ein Glücksfall, weil der Sönke Wortmann mich auf der Bühne gesehen hatte in Hannover. Und dann hatte er gedacht, ja, die kenne ich ja, die muss nicht zum Casting kommen, das war ja auch Spahn nach Berlin und so. Und durch ein, auch so ein Gefühl und die Casterin sagte, ach nee, komm mal. Und habe ich gesagt, ach, ich bin sowieso in Berlin, ich komme mal zum Casting und habe die Rolle bekommen. Also solche Dinge müssen auch passieren.
Hat viel geändert?
Ja, ich glaube schon, weil damals war das für eine Schauspielerin über 40 in diese Fernseh-Filmbranche reinzukommen, fast unmöglich, glaube ich. Mhm. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders, weil die auch, ich weiß es nicht genau.
Können wir nachher darüber reden, wie es ist, wenn man als Schauspielerin älter wird.
Immer, also ist immer schwierig.
Schwierig,
klar.
Deshalb.
Aber das speziell war du wirklich, also ein Sechser im Lotto, kann man sagen. Ja. Mhm. Und es ging dann, also es ging jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, aber es war dann auch, weil mein Kind auch in die Schule kam und ich wollte frei sein und frei arbeiten und dann ging das so ganz geschmeidig, auch weil mein Mann sehr fleißig war übrigens, dass wir wirklich es geschafft haben, dass wir maximal 5 Tage das Kind bei den Großeltern dann mal betreut war. Sonst war immer einer von uns bei ihm.
Mhm. Dein Mann ist auch Schauspieler, Jan-Gregor Kremp war 11 Jahre lang der Alte im ZDF. Habt ihr manchmal Sorge gehabt, dass zwei Schauspieler vielleicht manchmal ein bisschen in Schwierigkeiten geraten können, finanziell, oder dass die Unsicherheit einfach zu groß wird, dass vielleicht dann doch besser, man hat noch einen Versicherungskaufmann oder einen Juristen, der dann vielleicht ein bisschen Stabilität reinbringt?
Das ist absolut so gewesen, als der Jan dann den Kommissar angenommen hat. Das war schon das zweite Mal, dass er gefragt wurde.
Ja.
Und da war gerade so eine Flaute, dann kriegte er das abgesagt, dann war eine große Sache noch, die ausstand und fand auch nicht statt. Und dann wurde er nervös, wir hatten ja noch ein Haus gekauft und hatten schön Schulden und so. Ja. Und unser Sohn war da so in so einem Alter, wo er gemerkt hat, oh, wenn meine Eltern, also beide nicht so, und ich glaube, der hat, also eine Mama muss das sagen, der hat wirklich Potenzial, unser Kind, den nehmen wir auch mit auf die Bühne und so, der singt, der schreibt sehr schön und der kann auch wundervoll lesen. Und trotzdem hat er gesagt, nee, nicht in dem Beruf.
Da wart ihr abschreckend, sozusagen. Ja. Wie seid ihr umgegangen mit solchen Unsicherheiten? Wird man dann, also wie habt ihr reagiert? Wie wirst du, wenn du spürst, jetzt fehlt die Sicherheit,
ja.
Dann kann man ja auch nicht mehr so gut agieren, ist beim Casting vielleicht ein bisschen zittrig oder so. Gab's sowas?
Nee, für mich irgendwie nicht, weil ich ja sowieso immer so Nebenrollen eher gespielt habe. Und das lief auch immer so. Damit konnte ich aber jetzt nicht alles so unterhalten bei uns zu Hause. Ne? Und der Jan hat mir tatsächlich vor kurzem erst gesagt, nee, das war schon schwierig für mich. Also da habe ich gedacht, oh, das hat er vor mir verborgen. Der hat es wirklich, der hat mich da beschützt, geschützt vor dieser Sorge, die er hatte. Das fand ich irgendwie. Weil wir waren eigentlich immer sehr offen und viel uns ausgetauscht über alles. Aber da hat er mich wirklich beschützt vor dieser Sorge und hatte sie selber aber dann doch gewaltig in der Zeit. Und deswegen hat er dann eben auch mir in München, Leverkusen, das ist ja auch eine Entfernung, ne? Das war dann auf Montage.
Ja, genau. Ne? Also da hat er den Alten gedreht in München.
In München, hat eine kleine Wohnung da.
Ja.
Das war schon ein Schritt, ne?
Aber das war dann natürlich sozusagen die Fernsehbeamtung. Also hat natürlich Sicherheit reingebracht.
Es war Sicherheit, aber für ihn auch, es war eine gute Zeit, sagt er selber auch. Und es war aber in einer gewissen Weise auch eine Unterforderung, weil er ja halt auch Musik macht und schreibt. Und er will auch auf eine Bühne eigentlich. Und das macht er jetzt auch immer mehr. Wir haben zum Beispiel mit Marile Milovic ein Programm, das heißt, wie alt bist du eigentlich? Und das ist total schön, auch mit Musik und mit dem Saxophonisten und Klavier. Und das ist schon seins.
Ja.
Ja.
Und geht's da ums Älterwerden?
Ja.
Ja.
Ja. Wie alt bist du eigentlich? Das ist ein Zitat von Dieter Hildebrandt, ein Text von Dieter Hildebrandt, den wir da auch lesen.
Ja. Trink ruhig erst, bevor ich dich. Du trinkst übrigens unser Wasser. Das finde ich sehr sympathisch, weil du hast da hinten so eine Geheimflasche in deiner Tasche.
Meine Thermoskanne
ist immer dabei. Da ist irgendwie, das ist Wasser mit Öl.
Mit Ölen, ja.
Darf ich? Da muss ich.
Möchtest du wissen, welche
Öle? Den Einschub müssen wir einfach machen. Welche Öle sind da
drin? Das ist gut. Weihrauch, so ein bisschen Weihrauch pro Tag. Also 2 Tropfen Weihrauch sind da drin, 2 Tropfen Lemon, also Zitrone und 2 Tropfen Spearmint. Und jetzt, und da wird sich keiner wundern, Spearmint gilt als Öl, dass man gut sprechen kann. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
Wirkt offensichtlich.
Weil ich, wie man merkt, kein Problem habe zu sprechen. Ja, ob das immer interessant ist, aber jedenfalls, das gilt als Öl dafür.
Du hast dich mal selber als Öletante bezeichnet. Das heißt, wechselst du auch je nach Tagesbefindlichkeit oder Herausforderungen des Tages dann das Öl?
Ja.
Was ist an einem normalen Sonntag? Was gibt es da für ein Öl zum Beispiel?
Nee, das
was
ist ein bisschen so formabhängig. Also es gibt zum Beispiel eine sehr tolle Mischung für, wenn du das Gefühl hast, du kriegst eine Erkältung. Und das machst du dir in so eine Mischung direkt unter die Fußsohlen und in 4 Sekunden ist das in der Blutbahn. Da wird mir jetzt auch kein Wissenschaftler widersprechen. Das ist so. Und das ist natürlich sehr praktisch. Wenn du es nicht riechen magst, musst du es dann gar nicht riechen, weil es so weit weg ist an den Fußsohlen. Auch auf den Hals, wenn du Halsweh hast, rollst du dir das. Und
was für ein Öl dann?
Ich habe seit Jahren keine Medikamente mehr gekauft. Das ist jetzt keine Lüge.
Was ist das Anti-Erkältungsöl?
Da ist, das heißt On Guard. Aber das ist ganz viel. Nelke, Orange, auch Weihrauch ist da drin und noch irgendeins, was ziemlich populär ist, was mir gerade nicht einfällt. Aha. Auf jeden Fall, man riecht die Nelke und die Orange stark. Also sie riecht sehr weihnachtlich. Ist auch nicht für jede Nase was.
Ja.
Nicht nur wollen. Aber ich bin so zufrieden, dass ich nicht mehr irgendwas anderes mehr holen muss.
Ja. Ist das der Placebo-Effekt oder ist das irgendwie belegt?
Placebo
ist auch okay.
Also diese ganzen Öle, Leute dürfen ja gar nicht sagen, dass das wirkt. Ne? Kommt dann gleich, ich weiß nicht wer alles, und sagt dann, nee, das dürft ihr nicht. Ich bin zufrieden. Ob das jetzt Placebo ist oder in Hamburg fällt ein Schaufel um, wie man so sagt, das ist mir herzlich gleich. Das ist ja auch der Effekt bei den Kügelchen.
Ja, ja.
Der Placebo, das sagen Ihnen aber auch wirklich gestandene Ärzte, der Selbstheilungswille und der Placebo-Effekt sind ein unglaublich wichtiger Faktor bei der Heilung.
Da gibt es fantastische Studien und Ergebnisse, wo man echt nur staunt. Aber das heißt, du ölst auch deine Familie?
Ja, mein Mann ölt auch. Wir hatten so eine große Kiste und da sind die alle drin, zu Aufklebern und es ist ein schöner Spaß.
So, wenn der Jan wieder nach Weihrauch riecht, dann wissen wir, er ist von Johanna
geölt und gesalbt worden. Ja, und auch vor allem so Verspannung und so, da gibt es auch natürlich ganz viel ätherisches Zeug mit Eukalyptus drin und so, das ist richtig gut. Ja, abends neben Bett stelle ich ihm seinen Diffuser. Er geht immer früher zu Bett, weil der liest immer noch im Bett und ich bin Lümmel noch unten rum und er liest schon. Ja.
Diffuser heißt, da wird dann so ein bisschen
Diffuser, aber relativ geräuschfrei, aber es riecht super. Spezialmischung für meinen Mann.
So interessant.
Ja.
Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, wo wir vor der Ölgeschichte waren. Aber
tut mir herzlich leid.
Ich finde aber, es gibt viele Fäden, die man aufnehmen kann bei dir. Leverkusen, du hast gesagt, ihr wohnt in Leverkusen. Deine Heimatstadt ist Hamburg. Wahrscheinlich für dich immer noch die schönste Stadt der Welt. Oder hat ausgerechnet Leverkusen Hamburg abgelöst? Wahrscheinlich nicht.
Da werden die Leute staunen. Da, wo wir wohnen, ist es wunderschön, natürlich. Mhm. Wir wohnen am Wald. Wir haben es einfach schön. Aber Leverkusen gilt ja nicht zu Unrecht als nicht gerade jetzt die schönste Stadt von Deutschland, sagen wir mal vorsichtig. Und ich finde, von den Städten, die ich kenne, ich war nicht in Heidelberg oder so, finde ich es wirklich noch immer die schönste Stadt.
Hamburg?
Ja. Ja. Doch. Wirklich schön.
Ist es
schön
auch.
Mit dem Wasser. Wir Hamburger, wir sind ja so Wassergucker, Schiffegucker und so.
Mhm. Leben deine Geschwister noch in und um Hamburg?
Ja, bis auf eine, die ist wohnt ein bisschen südlich und eine wohnt in Berlin. Ja. Und die beiden Juristen, die wohnen noch in Hamburg. Mhm. Ja.
Und Leverkusen, du bist natürlich Ehrenmitglied bei Bayer 04 Leverkusen.
Naja, natürlich. Ich habe ja nicht drum gebeten. Stolz wie Bolle.
Es gibt nicht so viel Promis in Leverkusen. Da wird man wahrscheinlich schnell.
Ich glaube, das ist das Argument. Ja. Ja, es gibt zwar ein paar, aber die wohnen da nicht mehr und die stehen teilweise auch nicht dringend dazu, dass sie daherkommen. Das hat sich gebessert, seit wir Meister sind sowieso.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und das Tollste war aber, als ich die Karte bekam am Spielfeldrand, da ging Jürgen Klopp 2 Meter an mir vorbei.
Sag bloß, Jürgen Klopp hat Rudi Kargus abgelöst als Fußballschwarm.
Solche Mädchenschwarm-Sachen mache ich überhaupt nicht mehr. Also mir gefallen natürlich tolle Männer, die was im Kopf haben und lustig sind, aber Aber der Klopp war ja auch lustig.
Ist er immer noch.
Ja, ich bin jetzt nicht mehr ganz zufrieden. Mir macht da ein bisschen zu viel Werbung. Mhm. Insgesamt, ich finde, das muss er nicht dringend, finde ich ein bisschen schade einfach. Mhm. Das passt nicht zu ihm.
Ja.
So, weil wenn man den ein bisschen seine Karriere ein bisschen verfolgt hat, der war wirklich, ja, naja, soll er mal machen. Ja,
ne? Er hat den Pfad der Fußballromantik schon sehr scharf verlassen.
Er sagt
immer,
ich will meine Familie versorgen, aber ich glaube, es reicht jetzt auch langsam. Ne?
Ich glaube, das hat vorher auch schon funktioniert, oder?
Aber ich fand auch Liverpool, ich bin auch mit meinem Sohn in Liverpool, wir haben da ein Spiel geguckt und so. Also, der war toller Trainer, toller Typ.
Ja, ist wirklich so. Ja. Und als Ehrenmitglied von Bayer 04 Leverkusen, was macht man da? Man sitzt in der Loge, schlürft Shampoos und...
Nix. Wir sitzen Reihe 43 Block B, Familienblock 23, 41, 42, seit immer.
Ja.
So, also seit wir da wohnen.
Kein Glanz und Glamour damit verbunden.
Das ist toll. Mein Sohn ist ja wirklich so an den Sitznachbarn so hochgewachsen. Ne? Mhm. Irgendwann sagt die Sitznachbarin, wann bist du eigentlich so groß geworden? Das ist halt ein Mann. Ne? Und er war da als 6-Jähriger. Und sitzt immer noch auf diesem Platz. Das ist einfach total schön. Ja. Und die Meisterschaft, das kann man sich ja vorstellen.
Mhm.
Es war so schön. So schön. Und ich bin mit einem Bremen-Fan an dem Tag zurückgefahren von Bremen. Und er sagte, du wirst das nie in deinem ganzen Leben, wirst du das vergessen. Mhm. Und es wird für immer bleiben, wenn ihr heute gegen uns bitte nicht verprügeln Meister werdet. Und es war ja dann ganz ordentlich, der Sieg.
Schön. Nee, da habt ihr auch zu Recht gefeiert und sehr ausgiebig. Und wenn wir schon feiern in Leverkusen, dann schauen wir natürlich überhaupt noch an die Feierregion da, Leverkusen, Köln und so. Wie fühlt sich die Hamburgerin im kölschen oder rheinischen Karneval? Machst du mit oder machst du da dann den Heimatbesuch in Hamburg und sagst?
Das konnte ich ja eigentlich zum Glück für meinen Sohn vor allem, konnte ich das ja nicht machen. Hm. Ich konnte ja nicht meinen Sohn nicht sein Kostüm nähen. Das ist bei uns Tradition. Meine Mutter hat auch Schneiderin mal gelernt und das war ganz klar, dass ich mich kümmere, dass mein Sohn jedes Jahr genau das Kostüm bekommt, was er haben will. Und er ist ein Riesenkarnevalist jetzt immer noch. Der ist jetzt als Thomas Gottschalk gegangen, ist er wirklich zum Verwechseln. Ist das schlimm. Hat sich extra die Haare so gelb gefärbt und so Locken habe ich ihm gemacht. Oder seine Freundin hat das natürlich jetzt auch dann mitgemacht. Nee, das war klar, dass ich nicht gehe. Und abhaue, oder wie man das sagt, machen ja viele Rheinländer. Aber ich habe es nicht in den Genen. Und ich habe es auch nicht, ich kann es nicht. Mhm. Also ich habe mich auch verkleidet dann immer, weil es gehört sich so. Mir auch Kostüme überlegt. Und jetzt gehe ich immer so als Bär, da muss ich einmal nur so einen Anzug anziehen. Und stelle mich da auch hin und schreie Kamelle. Und ich durfte auch mitfahren, weil wir den Kuckelkorn, den Präsidenten, durch Marile Milovic mal kennengelernt haben. Und sie sind schon zweimal mitgefahren.
Ja.
Und das ist großartig.
Also auf dem Wagen mitgefahren.
Auf dem Wagen ist es großartig. Mhm. Also das ist ein bisschen unangenehm, weil da würden so viele Menschen, also würden ihr Leben geben, um da einmal mitzufahren. Und ich ausgerechnet durfte das. Aber ich habe es auch zu schätzen gewusst.
Okay, aber es ist nicht,
toll.
Wie du hast schön gesagt, du hast es nicht in den Genen.
Nein.
Und dann wird man diese Kluft wahrscheinlich auch nie wirklich schließen
können. In Hamburg heißt das Fasching und dann einen Tag.
Ein bisschen müde.
Wir können das nicht da oben.
Du hast vorhin so schön gesagt, ich habe ja meistens Nebenrollen gespielt. Irgendjemand hat dich mal die Nebenrolle der Nationen bezeichnet. Weißt du das eigentlich?
Nein.
Doch, gab's mal.
Ich hatte es befürchtet, dass das irgendwann passiert, so wie Inge Meisel so einen Stempel aufzukriegen.
Ja, war aber durchaus wertschätzend gemeint.
Davon gehe ich jetzt bitte einmal aus.
Genau, weil du diese Nebenrollen immer sehr ernsthaft angegangen bist und das ja dann nicht irgendwie mit leichter Hand, sondern wirklich mit ganzer Energie.
Ja.
Hat dir da aber manchmal die Wertschätzung gefehlt?
Nö. Muss ich nicht sagen. Nö. Ist natürlich, ich wäre ja jetzt doof, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht mal irgendwann gedacht, ja, wieso stehe ich nicht an 1 eigentlich? Mhm. Aber ich wollte auch immer dieses Familienleben und mit Hund und Kind und Haus und Garten und so. Ne, das habe ich ja alles noch auch gehabt. Vielleicht hätte ich dahin drängen können,
ja.
Bin aber nicht ganz sicher, ob es geklappt hätte. Ich habe es nicht versucht, auf diese 1 sozusagen zu kommen. Mhm. Aber dass man also inzwischen seit einigen Jahren, toi, 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 ist es so, dass ich nur eine Rolle annehme, wo irgendwas ist, wo mich das total interessiert. Mhm. Oder wo ich eine Herausforderung sehe. Oder wo ich überlege, schon wenn ich das lese, überlege, wie kommst du daran, wie kommst du daran, was machst du da? Und so, wie bereitest du dich davor? Mhm. Ne? Und da kann das kann hier übrigens Soko Stuttgart zum Beispiel, ne, weil wir jetzt hier sitzen, die haben ganz tolle Episodenrollen oft. Und da habe ich mal eine Spielsüchtige gespielt. Da habe ich also einen Auftrieb gehabt an Vorbereitung, weil ich mich mit Spielsucht nicht auskannte. Mhm. Und dann war aber wirklich, darf ich jetzt erzählen, ist so lange her, da sind die Leute gepilgert zu der Szene und haben gesagt, sie kamen auf einmal immer mehr ins Studio, weil ich so durchdrehte da. Und das hatte ich aber gelesen in einem Buch von einem Spielsüchtigen, dass die komplett durchdrehen. So eine Hausfrau, ja, die dann aber. Und das macht schon Sinn, sich gut vorzubereiten. Ja. Und es ist egal, wie groß die Rolle dann ist. Nur wenn sie nicht interessant ist, dann ist halt dann sauschwer. Mhm. Sauschwer und undankbar. Mhm. Aber so ist nicht undankbar.
Jetzt hast du gerade gesagt, du weißt nicht, ob es zur Nummer 1 gereicht hätte. Warum? Weil du dich eher im Hintergrund nicht so verhalten hast. Also nicht so Netzwerker, nicht so hier mal auf dem roten Teppich zeigen und so. Weil dir das nicht gelegen ist.
Aber man muss da auch, dann muss man das entsprechende Aussehen, glaube ich, auch haben. Und man muss auch diesen Willen haben. Und ich glaube, ich hatte ja auch eben den Willen für auch noch andere Dinge. Mhm. Aber ich will da jetzt auch nicht, als würden mir die Trauben dazu hochgegangen haben oder auch nicht, oder irgendwie so eine Ausrede oder so erzählen. Ich weiß, dass der Matthias Hartmann mal irgendwann zu mir gesagt hat, da hatte ich gesagt, nee, das möchte ich nicht jetzt spielen. Da wollte er mir eine große Rolle geben und es gab irgendwie einen Grund, wieso ich das nicht wollte. Und sagte, aber du hast echt ein Anti-Star-Gen. Mhm. Und irgendwie hat er auch, glaube ich, recht.
Mhm. Also ja. Normal bleiben ist wichtig.
Ja, aber nicht jetzt, weil ich möchte unbedingt normal sein, sondern ist so.
Weil du es bist.
Es ist einfach so. Da machst du jetzt da keinen, da machst du nichts anderes draus wahrscheinlich. Mhm. So was gibt's auch. Mein Mann ist auch so, glaube ich.
Ja. Jetzt habe ich dich gerade gesehen in der Mediathek, habe ich mir das angeguckt. Ein Sommer in Sommerby.
Sommerby, ja.
Hab's gekannt als Kinderbuch von Kirsten Boje.
Ja.
Das steht bei uns noch so im Kinderbuchregal. Da haben wir das damals, glaube ich, sogar vorgelesen. Ein sehr schöner Film.
Ja.
So ein Wohlfühlfilm für die ganze Familie. Du bist Oma Inge.
Ja, ich bin Oma Inge.
Und die ist cool, weil die ist so ein bisschen knarzig, ne?
Ja, die hat ihre Gründe, aber sie vertritt die Gründe auch doch überzeugend, sagen wir mal. Aber also der weiche Kern kommt dann auch irgendwann durch. Und es hat riesen Spaß gemacht mit den Kindern auch. Das sind richtig tolle Kinder. Und das Interessante ist, dass ich jetzt, das lief jetzt ja Sonntag, am Sonntag den 5., 9.45 Uhr morgens und im Wald wurde ich direkt von der Nachbarin angesprochen. Ja, wie sahst du denn da aus? wenn Sie es schauen wollen, bitte. Ich sehe da wirklich ein bisschen anders aus als sonst. Und abends hat mich kaum einer vom Team noch erkannt, wirklich. Ja. Wenn ich die grauen Haare dann nicht mehr hatte. Und ich selber muss mir da auch, also ich muss da dreimal gucken, um mich dran zu gewöhnen. Aber das ist egal. Hauptsache, es ist ein echt schöner Film. Es ist ein Familienfilm. Mhm. Das ist, also die ist in meinem Alter, die Nachbarin sagt, nee, das war ja so schön. Und meine Agentin sagt, ach, das war so sweet, sagte sie. Das war so sweet. Ja, hat sie eigentlich recht.
Ja.
Und die Kinder sind so entzückend.
Mhm. Ja. Nee, ist ein schöner Film. Mhm. Wirklich so kleine Auszeit. Von all dem, was da draußen
und das Wetter passte wohl auch, ne? Gestern war ja wohl hier auch nicht so.
Also einfach einen nicht so ganz so schönen Tag raussuchen und in der Mediathek Sommerby angucken.
Ja, bitte.
Du bist Oma Inge. Und da merkt man auch, du bist jetzt gerutscht von den Mutterrollen.
Ja, eine Oma.
Zu den Oma-Rollen. Ist ja gut, dass es sie gibt, weil wir haben es ganz am Anfang, war es nur so eine ganz kleine Schleife. je älter Frauen werden in deiner Branche, desto schwieriger wird's. Ich höre das hier immer wieder, dass sie sagen, unsere Geschichten werden einfach nicht erzählt, wenn wir mal Ende 40 sind, wenn wir Mitte 50 sind und so weiter. Hast du da jetzt noch Glück gehabt, dass du da besetzt wurdest?
Ich bin auch schon ein bisschen auf der Welle mitgeschwungen, wo es besser wurde. Ne? Ja. Also wir haben ja zum Beispiel diesen um die 50 oder wie hieß das?
Also eine Initiative.
Also es gibt jetzt ja langsam ein bisschen mehr, aber natürlich wirklich zu wenig. Also das ist... Nee, das gilt aber auch für Männer, finde ich. Also das ist einfach in unserem Beruf sehr schwierig.
Aber bei Männern gibt es auch schon noch so den graumelierten Typen, der dann trotzdem cool bleibt und nochmal so ein bisschen mitmischt im echten Leben,
während
die Frauen so ein bisschen an den Rand erzählt werden.
Ja.
Doch, oder geht das jetzt nur mir so und dir nicht, dann ist ja auch,
nein. Also ich hoffe, dass sich das weiter angleicht, weil ja sowieso die Zeiten sich bessern für Frauen insgesamt in der Branche. Also ich bin guter Hoffnung, aber gerade jetzt zum Beispiel hört man viel, dass es gerade wirklich zu wenig insgesamt auch gemacht wird. Und das ist, kann man sagen, bedrohlich.
Auch, ja. Ne? Also ein Thema bei dir und deinem Mann, auch die unterschiedliche Bezahlung, dass der mit breitem Grinsen nach Hause kam und hat gesagt, schau mal, was das ZDF mir hier wieder hinterher schmeißt.
So ist der nicht.
Und du, oh gut.
So ist der überhaupt nicht, aber es ist so.
Ja.
Und das ist, man ist manchmal ein bisschen fassungslos, dass es immer noch ist, extrem sogar. Mir hat mir irgendwann vor ein paar Jahren eine Regisseurin gesagt, mit der ich gut befreundet bin, weil sonst spricht man ja auch nicht darüber, was ich auch aus vielerlei Gründen auch nicht so falsch finde. Aber das also jetzt insgesamt nicht so, so rum zu posaunen, weil die Leute so schlecht verstehen, dass wir relativ hohe Tagesgage haben, aber vielleicht hat man nur 3 Tage im Jahr. Und die Leute können sich das aber so nicht vorstellen. Und deswegen spricht man auch besser nicht so unbedingt darüber. Ist ja auch uninteressant. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, die hat mal eine Regisseurin gesagt, eben für das Geld, für das ich dich kriege, Johanna, kriege ich einen 3 Klassen schlechteren Mann.
Ja.
Das ist ein paar Jahre her, aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch grob so ist.
Mhm. Ja. Also ich kenne viele.
Freut einen nicht, ne?
Viele deiner Kolleginnen versuchen da immer wieder
zu Recht,
zu machen, darauf aufmerksam zu machen.
Ja. Wir machen es auch seltsam, ne? Aber es ist in so vielen Berufen noch immer so, für die absolut gleiche Arbeit.
Ja.
Ne? Und man spricht nicht und dann weiß man es nicht so genau und dann will dann auch niemand hinhängen und so. Das ist eine ganz heikle Geschichte und sehr, sehr seltsam.
Gab es unter euch Frauen am Set auch mal dieses Thema, dass du genau wusstest, XY verdient jetzt für...
Eine andere Frau?
Andere Frau.
Ja, das weiß ich immer.
Ja?
Das kann ich mir immer vorstellen.
Und auch mal die Faust in der Tasche geballt?
Ach, ich weiß auch nicht, bin ich so doof oder so genügsam? Ich wusste halt auch dann, so sind die halt die Spielregeln hier in diesem Spiel, in dieser Branche. Also was allein früher sonst Frauen so widerfahren ist, dass also, dann sprechen wir jetzt besser nicht drüber. Ne? Mhm. Also das hat sich ja Gott sei Dank wirklich extrem gebessert.
Was meinst du jetzt so im MeToo und so diese Dinge?
Und das Ganze, wie man sich da wie so ein Aal durchwinden musste, damit man also... nicht Dinge tun musste, die man nicht tun wollte und sollte und trotzdem aber spielen darf. Das ist eine richtig komplizierte Geschichte gewesen.
Musstest du, wie du gerade gesagt hast, dieses Durchwinden...
Ja, deswegen habe ich das so als Bild für mich gefunden. Ich habe mich wirklich wie so ein Fisch, wie so ein Aal, habe ich mich so durchgewunden, nicht vor den Kopf zu stoßen, aber trotzdem auf gar keinen Fall irgendwas zu machen, was ich nicht möchte und was ich auch nicht richtig finde. Aber dass man für eine andere Frau dann einsteht und dass man dann sie in eine breite Brust macht. Und das war bei mir, würde ich von heute sagen, zu spät. Es war dann in den letzten Jahren so und ich war dann auch Sprecherin. Und in meiner Gegenwart fand sowas nicht statt.
Yeah.
Da bin ich auch stolz drauf, aber ich bin nicht stolz auf die Jahre davor. Natürlich. Wo man daneben stand und der andere oder die andere war das Opfer. Also da sind sie auf keine Minute stolz mehr hinterher, wenn sie da sagen, Gott sei Dank bin ich es nicht, wer will das schon? Also das, ne?
Schwierig.
Ja.
Wirklich schwierig.
Ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Berufen ist. Ich denke mal auch nicht unbedingt viel anders in manchen Büros oder so, das weiß ich gar
Überall,
nicht
wo natürlich ein Machtgefälle ist, da ist es dann sicher sehr, sehr anfällig und schwierig. Lass mich noch ein Thema ansprechen, das mich sehr interessiert. Du und dein Mann, ihr arbeitet ehrenamtlich in Hospizen oder engagiert euch.
Wir sind Schirmherrin und Schirmherr von dem Palilé, von dem ersten stationären Hospiz.
Genau, und geht auch in Hospize, lest dort?
Ja,
oder was,
im Bärenherz waren wir in Wiesbaden und jetzt sind wir aber wirklich hauptamtlich sozusagen für Palilé, machen wir halt Lesungen und das Spendengeld geht dann an Palilé. Oder wir machen so... Ja, wo man sich dann so blicken lässt und sagt, ja, auch dass man jetzt zum Beispiel, dass wir drüber sprechen. Das sind also wichtige Dinge, die wir tun können.
Wie erlebst du die Stunden, die du dort verbringst?
Wir sind im Hospiz selber gar nicht so viel.
Ja.
Weil unser Job daran ist sozusagen die Außenwirkung und dass die Leute so Berührungsängste haben zu Hospizen. Das würde ich wirklich gerne nehmen, diese Ängste, weil die braucht man nicht zu haben. Es ist ein warmer, heller Ort, dort wird auch gelacht, da wird viel geweint. Da sind Menschen, die sich kümmern, dass solchen Menschen möchten sie bitte auch an anderen Orten gerne begegnen, was leider nicht so ist, so oft. Ne? Also es ist auch immer für mich eine Empfehlung, mal reinzuschauen. Da gibt's ja oft Tage der offenen Tür. Es gibt ganz viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die man da machen kann, wenn man mal so vorsichtig in die Nähe möchte von einem Hospiz, weil wen trifft's nicht? Ne? Ja. Wer ist nicht? Hat nicht jemand in der Familie oder wird es eines Tages selbst in ein Hospiz gehen? Und es lohnt zu wissen vorher, dass man davor keine Angst haben muss. Im Gegenteil.
Hat dein Blick auf den Tod verändert? Auf das Ende, das, wie du es gesagt hast, droht uns allen?
Ja.
Hast du einen anderen Blick jetzt? Weniger Angst vielleicht auch?
Es ist auf keinen Fall schlechter geworden. Ich hatte ja immer den Tod so als Begleiter. Durch den frühen Tod meines Vaters war ich immer mit dem Tod irgendwie, der war halt irgendwie in der Nähe. Das war ja immer so. Das gehörte ja zu meinem Leben, dass ein so wesentlicher Teil eigentlich nur von oben noch mit mir kommunizierte oder ich mit ihm. Und von daher, vielleicht hat mich das auch überhaupt zu Hospizen erst hingezogen, dass da immer auch so ein Interesse war. Was heißt denn das und wie kann ich denn damit leben, dass wir endlich sind? Mhm. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir das dann auch anständig hinbringen am Ende? Das ist immer noch ein großes Thema, auch für meinen Mann und für mich. Und deswegen sind wir da auch richtig. Ja, und verändert im positiven Sinne, also dass man weiß, diesen Ort gibt es auf jeden Fall, wo man sehr gut betreut wird.
Den du als warm und hell jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, wirklich. Ja, lohnend.
Ja, spannend, weil eigentlich die Strategie ist ja einfach Verdrängung.
Ja, das ist Einfachste, aber es hat ja keinen Sinn. Es hat ja wirklich keinen Sinn. Und wie schnell kann es einen erwischen oder jemanden, der einem nahe steht?
Ja.
Ne? Und dann bist du unvorbereitet und man ist nie vorbereitet. Man kann es auch nicht. Also das wäre auch dumm zu sagen, man könnte das schon. Aber wenn ich mal irgendwann gehe, dann möchte ich gerne schon noch ein bisschen weiter sein und sagen können, okay, das war jetzt ganz schön, das war fein. Ich kann jetzt gehen.
Das wünschen wir uns.
Toll, ne? Das ist sehr toll. Und da bin ich aber dran. Ich kümmere mich.
Hast du das von deiner Mutter gehört? Hat die am Ende gesagt, jetzt ist gut.
Meine Mutter war dement am Ende. Sie hatte keinen Alzheimer oder so, aber sie war dement. Und dieses blöde Corona hat sie körperlich dann eben auch noch so geschwächt und hat auch im Kopf nicht geholfen. Und sie ist schwer gegangen in gewisser Weise. Also ich hätte ihr gewünscht, dass es leichter wird. So jemand, der so eine Lebensleistung hingelegt hat, dass der dann wirklich noch da wochenlang liegen muss. Und also deswegen, ich hoffe es einfach für sie, weil sie war von sehr viel Liebe umgeben durch ihre Kinder. Und ja, ich hoffe sehr, dass es ruhig ging. Ja, ich hoffe es nur. Ich kann es nicht sagen. Wir haben alles so getan, was wir konnten, dass es so ist. Ja.
Jetzt habe ich dich ein bisschen traurig gemacht, glaube ich. Aber ich weiß, dass du bist eine lebende und laufende Sammlung von Sinnsprüchen.
Ja,
und wenn ich jetzt sage, ich drücke jetzt mal auf den Knopf Optimismus und Zuversicht, dann hast du hier zum Ausgang noch was Schönes,
oder? Ich habe ein ganz schönes, was ich eigentlich wirklich für jeden richtig finde. Sei freundlich, jeder, den du triffst, kämpft einen großen Kampf. Das ist, glaube ich, Platon. Aber das habe ich mir auch in meinem Büchlein. Ja. Ich habe so ein Büchlein, wo ich das reinschreibe. Ja. Ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Ja. Weil man schafft das ja nicht immer. Aber es ist eine gute Sache.
Ja, weil man den anderen damit ein bisschen in den Blick nimmt. Ne?
Und seine Perspektivwechsel. Das ist jetzt gerade wirklich in den letzten Jahren mein Motto. Perspektivwechsel. bevor du dich da hochkämpfst mit irgendjemandem, komm einmal kurz in den hineinversetzen. Was macht denn das? Wieso ist denn der jetzt so? Und wieso ist, verdirbt er mir hier gerade den Tag auch vor allem? Dass jemand, der dich im Auto anbrüllt oder was weiß ich. Ne? Mhm. Du sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein, den ganzen Tag über den nachzudenken. Sondern was hatte der denn wohl gerade? Mhm. Was ist in dem gerade über die Leber gelaufen? Und das hilft total. Versuchen, machen. Unfreundlich sein. Ja. Jemand, Fremde anlöcheln. Meistens funktioniert.
Ja. Ich hoffe, ich habe dir die letzte Dreiviertelstunde nicht irgendwie verhagelt oder dich in schlechte Laune versetzt.
Überhaupt nicht. Wie gesagt, ein Wasserfall bin ich über dich hergefallen und hoffe, dass es nicht zu langweilig war.
Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, Johanna. Alles Gute.
Ja, ich danke auch.
Und grüß deine Familie und komm mal wieder vorbei.
Sehr gerne.
Danke.
Ja. Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.